Das ist natürlich scheiße. Oh Gott. Irgendwann gibt es eine Uncut-Folge. Hallo Simon.
Hallo Lutz.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liedzeit.
Sachen gibt's.
Der zweiten Folge im Jahr 2021. Ja, vielen Dank, dass ihr auch heute alle wieder eingeschaltet habt, um unseren wunderbaren Stimmen zu lauschen. Und wir haben mal wieder ein paar kurze Infos für euch. Und zwar, falls ihr euch in alle Themen irgendwie noch mehr reinfuchsen wollt, dann könnt ihr natürlich selber die Suchmaschinen anwerfen oder ihr schaut mal auf unsere Website. Da findet ihr nämlich alle Quellen, wo wir Informationen herhaben zu Interviews, zu Artikeln. Und könnt euch da selber nochmal reinlesen, wenn euch irgendetwas mehr interessiert. Und wir haben natürlich auch die ganzen Playlists für euch zusammengestellt. Das heißt, wenn ihr nochmal die ganzen alten Lieder hören wollt, könnt ihr euch die Playlists auf Spotify, auf Deezer anhören und einfach nochmal in Erinnerungen schwelgen. Und grundsätzlich gilt natürlich folgen, teilen und liebhaben. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein, oder?
Ins ja, Thema. Ja, gut. Ich habe einen schönen Opener-Satz. Vielleicht kommst du schon drauf, um welches Lied es geht. Vielleicht auch nicht. An welches Lied denkst du denn, wenn du an Südafrika denkst?
An Südafrika. Ich denke tatsächlich, wenn ich an Südafrika denke, denke ich an die WM 2014. 2010 war sie. Dann denke ich nicht nur an die Vuvuzelas, sondern ich denke an dieses Lied, was immer von Two Steps from Hell im Stadion, in der Halbzeitpause lief. Daran denke ich, wenn ich an Südafrika denke.
Okay, um das Lied geht es nicht.
Ach, knapp daneben.
Okay, und zwar geht es um ein Lied, das wir uns gleich anhören werden. Und ich sag dir mal den Titel, den es hat. Es heißt Mbube. Und du solltest mal ganz genau hinhören, ob dir das Lied vielleicht bekannt vorkommt.
Ich sperre die Lausche auf.
Okay, wir hören mal rein. So, Lutz, hast du genau hingehört und hast du vielleicht ein Lied erkannt, möglicherweise?
Also mein allererster Kerngedanke war Bud Spencer und Terence Hill tatsächlich. Irgendwie hat es mich an das Krokodil und sein Nilpferd erinnert. Ich glaube aber, dass es The Lion Sleeps Tonight ist.
Trommelwirbel. Bingo! Richtig, das ist die Urversion davon, aber sie heißt nicht The Lion Sleeps Tonight, sondern
In the Jungle.
Ja, genau.
In the Jungle,
ja,
The
Lion also Sleeps Tonight. Es wurde tatsächlich dann veröffentlicht unter dem Titel The Lion Sleeps Tonight, aber der ursprüngliche Titel ist Mbube und zwar ist das verfasst worden von Solomon Linda und um den geht's heute. Hast du den vermutlich noch nie gehört, den Namen, oder?
Ich habe den Namen noch nie gehört in meinem Leben. Aber das Lied schon. Also, ja. Also nicht das Original, aber die Vertonung kenne ich. Und auch diese lustige Cartoon-Zeichnung auf YouTube.
Ja, wir gehen mal ein bisschen darauf ein, wer der Mann war und wo das Ganze herkommt. Denn Solomon Linda war ein Zulu-Musiker. Sagt dir Zulu was?
Nein, nicht direkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Zulu einfach einer der zahlreichen Stämme ist, die es in Afrika gibt.
Ja, richtig. Zulu ist eine der größten Volksgruppen in Südafrika, nämlich 11 Millionen Menschen. Ist einfach eine Ethnie wie Swazi oder Xhosa oder Xhosa. Die machen das mit diesen Klicklauten. Mhm. Kann ich jetzt nicht aussprechen, aber wie auch immer. Ja, und es gab in diesem Zulu, es war ursprünglich mal ein Königreich, da gab es mehrere Könige und die hatten ein ganz eigenes Reich. Und es gab zu Beginn des 19. bzw. 18. Jahrhunderts, also 1800 irgendwas, gab es den König Shaka. Und das ist der größte und bekannteste Zulu-König gewesen. Und das liegt daran, dass es unter ihm kam es zu einer Ausdehnung des Zulu-Reiches und unter anderem zu Reformierung von Kriegsstrategien und Waffen und dadurch erhöhte militärische Effizienz. Fun Fact: Angeblich hatte er ein Harem von über 1500 Frauen.
What?
Ja.
Alter, das ist insane.
Das ist auch so Menschenrechte technisch ein bisschen fragwürdig, aber naja.
Und ich habe gedacht, der Playboy-Besitzer hätte viele Mätressen, aber 1500, das ist ja übel.
Ja, allerdings ist es wohl so, dass sie auch Tauschobjekte oder Geschenke waren für andere Häuptlinge.
Also, Alter.
Ja, so die Frauenrechte grüßen.
Ja, übel, das ist.
Ja, auf jeden Fall. Gab es dann später bei den Zulus Konflikte mit den Kolonialmächten, konkret gegen die Briten unter anderem. Die konnten sich lange Zeit gegen die Briten behaupten und der ging als Zulu-Krieg in die Geschichte ein. Ist jetzt aber gar nicht so relevant. Ich wollte nur kurz mal darauf eingehen, was und wer die Zulus sind. Heute leben die verteilt in Südafrika und haben eine eigene Sprache, tatsächlich Isi-Zulu heißt die. Und es gibt tatsächlich immer noch einen Zulu-König, hat allerdings nur eine repräsentative Aufgabe. Und der heutige Zulu-König heißt Goodwill Zwelithini Kabekazulu. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Genau, und das ist so die Zulu-Gruppe. Und zu der gehörte eben auch Solomon Linda. Und Solomon Linda wurde 1909 in Südafrika geboren. Und er hat unter anderem die Musikrichtung Isicathamiya mitbegründet und bekannt gemacht. Es ist eigentlich so eine A Cappella-Musik, gesungen von männlichen Zulus. Und die ist eben damals sehr populär geworden, unter anderem wegen eben Solomon Linda. Und ja, während der Schulzeit erlebt er den afroamerikanischen Gospelsänger Orpheus McAdoo. Habe ich tatsächlich auch nicht gekannt vorher, aber so ist er eben zur Musik gekommen und hat seine Leidenschaft für Musik entdeckt. 1930 gründet er in Johannesburg mit anderen Zulus die Gruppe The Evening Birds. Und The Evening Birds sind die Erschaffer von diesem Lied eben Mbube. Ja, die Lieder von ihnen, von The Evening Birds, handeln von Arbeit über Verbrechen, wie Banken sie ausrauben und ihnen Papiergeld statt echten Geld geben oder, was sehr interessant ist, wie unhöfliche Weiße sie behandeln, wenn sie ihren Pass abstempeln. Und sie werden recht bald bekannt und dadurch von Griffith Motsiola entdeckt. Und er ist der erste schwarze Musikproduzent Südafrikas. Und dieser Produzent ermöglicht ihnen dann, mehrere Platten aufzunehmen. Und zwar wird die zweite Platte, die sie aufnehmen, 1939, das Lied Mbube, das wir gerade gehört haben. Und das Tonstudio, in dem sie aufgenommen haben, das wurde extra aus England nach Südafrika gebracht. Und dieses Tonstudio war das einzige Tonstudio südlich der Sahara.
Das ist faszinierend, aber vor allem auch voll der Aufwand. Also extra, also diese Band, also dieser Typi, der muss sehr von dieser Musikgruppe überzeugt gewesen sein, dass er sagt, hey, ich lasse einfach mal mein Studio darunter fliegen.
Ja, ich glaube, das war nicht nur wegen der Band. Sie waren also in dem Studio, in dem sie mir aufgenommen haben, sie waren eine der Bands von ihm. Und wie wir sehen werden, die Band war jetzt auch nicht erfolgreich. Und zwar, ja, also sie haben das Lied eben geschrieben für seine Auftritte in unter anderem in Johannesburger Bars und Kneipen. Und er hat das Lied tatsächlich sehr spontan geschrieben. Also es gab keinen Text, sie haben das nicht vorbereitet und deswegen sind auch die ersten zwei Aufnahmeversuche fehlgeschlagen. Und beim dritten Mal haben sie es aufgenommen und es hat einfach funktioniert. Und dieses Lied ist im Original so aufgebaut, dass es immer so ein Schema Aufruf und Antwort ist. Das heißt, jemand ruft was rein und irgendjemand anders antwortet. Das ist ein relativ bekanntes Schema. Das gibt es zum Beispiel, jemand singt etwas vor und dann spielt ein Instrument etwas nach. Und in dem Fall antwortet eben die anderen A Cappella-Sänger. Genau, und inhaltlich ist es so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist wohl so, dass das Lied ist auf Isi-Zulu gesungen. Das heißt, es ist diese Zulu-Sprache, in der gesungen wird. Und inhaltlich geht es eben darum, um einen afrikanischen Mythos. Und zwar, dass dieser König Shaka, von dem ich dir vorhin erzählt habe, alias der Löwe, gar nicht tot ist, sondern er schläft nur. Und eines Tages wird er wieder wach. Und diese Aufnahme, die eben 1939 entstanden ist, von der war der Produzent so begeistert, dass er das Lied nach der Aufnahme nach England schickte und dort Schallplatten produzieren hat lassen. Diese Platte wurde also veröffentlicht 1939, in dem Moment, wo in Deutschland Hitler Polen überfallen hat. Also eine wahnsinnig schwierige Zeit eigentlich, um Musik zu produzieren, wenn man bedenkt, dass sie es in England gemacht haben. Und es gab, das ist jetzt auch sehr wichtig, es gab kein eigenes Radio für schwarze Musiker. Es gab null Verbreitungswege und trotzdem waren 1948 bereits 100.000 Schallplatten davon verkauft.
Das ist aber ganz ordentlich.
Das ist richtig ordentlich, ja.
Ja, aber man findet, wenn man Musik hat, die irgendjemand mag oder wo man gehört hat, dann findet man immer irgendwelche Wege, diese Musik zu publishen oder zu verbreiten. Also das war schon immer so und wird auch immer so sein.
Ja, Auf jeden Fall hat ihn das über viele Jahre zu einem der beliebtesten Musiker Südafrikas gemacht. Jetzt kommt aber der traurige Wendepunkt an der Geschichte, nämlich er hat die Rechte für den Song für eine einmalige Zahlung an die Gallo Studios, also an seine Studios, für 10 südafrikanische Schillinge verkauft. Ich weiß leider nicht, was das heute wert ist. Und 1962 starb Solomon Linda verarmt in den Townships von Soweto an Nierenversagen und seine Familie war so arm, dass sie nicht einmal seinen Grabstein bezahlen konnten. Das heißt, er hat überhaupt nichts von dem Erfolg von dem Lied gehabt. Und ja, wie es zu dem Erfolg von dem Lied gekommen ist, da würde ich jetzt gleich noch was dazu erzählen.
Kannst du gerne machen, aber ich finde sowas hört man ja immer mal wieder, dass irgendwelche, egal ob Kunstwerke oder Liedrechte, für einen Spottpreis hergegeben werden, weil sie zu dem Zeitpunkt einfach null erfolgreich sind und dann schwuppsdiwupps, warte ein, zwei Jahre oder auch länger und dann durch einen glücklichen Zufall boomt es und du denkst, ja shit, ich hätte Millionär sein können.
Ja, siehe Jingle Bells zum Beispiel, die hatten weder Vater noch Sohn hatten was davon und heute, wenn du die Liedrechte hättest, wärst du so steinreich, das äußerste Spiel wäre.
Richtig.
Ja. Hast du vielleicht eine Idee, wie das Lied so bekannt geworden ist?
Ich tippe mal auf Elton John.
du meinst, du spielst vermutlich drauf an auf den Film Der König der Löwen.
Vielleicht.
Der spielt tatsächlich noch eine Rolle, aber vielleicht nicht so, wie du denkst.
Dann weiß ich es allerdings nicht.
Okay, also der Song wurde in Europa und in den USA erst bekannt, als der Folkmusiker Pete Seeger und seine Band The Weavers ihn coverten. Du hast vermutlich von Pete Seeger noch nie was gehört.
Nein, noch nie.
Okay, ich habe ein bisschen recherchieren müssen. Es gab einen Artikel Anfang der 2000er von zwei südafrikanischen Journalisten, die für das Rolling Stone Magazine einen Artikel darüber geschrieben haben und den habe ich mir durchgelesen. Der ist wahnsinnig spannend. Man merkt sehr, dass sie von gewissen Teilen der Geschichte nicht angetan sind, aber das Ganze, denke ich, auch nicht ganz zu Unrecht. Wir hören uns einfach mal an, was da so passiert ist. Also Pete Seeger, dem ging es lange Zeit gar nicht so gut und er war überhaupt nicht populär. Nachdem Nazi-Deutschland Polen überfallen hat, wandelte er seine pazifistische Weltsicht und schrieb Anti-Nazi-Kriegslieder, wodurch er kurze Zeit berühmt wurde. Er ging dann zur Armee und spielte dort unter anderem für GIs und kam dann irgendwann aus dem Krieg zurück und trat dann vor Schulkindern auf, um eben halb vergessene Volkslieder zu spielen und ja, kam so über die Runden. Und dann kam ein Zufall ihm zugute, nämlich Alan Lomax, ein Musikforscher und ein gemeinsamer Freund. Der hat schon damals Musik gesammelt aus musikalischen Parallelwelten. Unter anderem hat er eben Platten aus Südafrika bekommen und diese Platten hat er eigentlich vor dem Müll gerettet. Die wollte scheinbar irgendjemand wegwerfen und er hat gesagt, er nimmt sie, er hört sie sich an. Und darunter war unter anderem das Lied Mbube von Solomon Linda. Und dieser kleine glückliche Zufall könnte dafür mitunter verantwortlich sein, dass dieses Lied heute so populär ist. Denn er hat das Lied an seinen Freund gegeben und der hat das Lied verändert, angepasst und dadurch ist dann dieses erste Lied, diese erste Coverversion entstanden, nämlich Wimoway. Und mit diesem Lied kommt dann der Durchbruch und Pete Seeger bekommt zu Beginn ein Angebot, nämlich $200 die Woche und kostenlose Hamburger.
Das ist ein guter Deal. Kostenlose Hamburger und $200 die Woche.
Ja, das Lied hat es auf Anhieb in die Top 20 der amerikanischen Charts geschafft. Und 1961 entstand dann die Aufnahme, die man vor allem heute noch kennt, nämlich nicht die von Pete Seeger, sondern von The Tokens. Und das ist die Version von The Lion Sleeps Tonight, die heute vermutlich jeder kennt.
Dann meine ich die Version vielleicht, die ich kenne.
Ja, ich glaube auch. Also wir können die nachher nochmal anhören.
Gerne.
Und das ist eigentlich so die Version, wie sie heute zu hören ist. Und zwar liegt es daran, diese Band The Tokens haben sich das Lied und den Text von dem Komponisten George David Weiss auf Englisch umschreiben lassen. Und der hat das praktisch umkomponiert und umgeändert. Und so entstand eben dann auch der Titel The Lion Sleeps Tonight. Und diese Adaption von Weiss, von dem Komponisten, gehört zu den erfolgreichsten Liedern aller Zeiten. Die Einnahmen werden auf etwa $20 Millionen geschätzt. Und natürlich war es Platz 1 der Charts. Das Lied wurde mindestens 15 Filmen verwendet, unter anderem, wie du vorhin schon festgestellt hast, in Disneys The Lion King.
Der Film ist super. Ja. Absolut. Ein Meisterwerk.
Ja, aber hast du die Neuverfilmung gesehen?
Ja, habe ich.
Ja, fandst du sie gut?
Ich fand sie okay. Also ich finde, das ist das gleiche Problem auch beim Dschungelbuch. Ich finde, gegen diese alten, klassischen, handgemalten Disney-Filme kommt es bei Länge nicht ran. Man muss es als eigenständigen Film sehen. Ich finde es nicht schlecht. Aber ich finde einfach auch die Lieder und allein die deutsche Synchronisation auch mit der Stimme von Scar ist einfach überragend. Die ist einfach unfassbar gut.
Also ich muss gestehen, ich habe irgendwann mal zu Beginn von Corona habe ich mal dieses Disney Plus für einen Probemonat ausprobiert, habe dann kurz reingesappt. Aber ich bin sowieso grundsätzlich ein Kritiker von Remakes, weil ich finde, wenn man einen Filmklassiker hat, dann warum soll ich den nochmal machen, wenn er so gut schon ist? Das finde ich manchmal, hat alles seine Berechtigung, hat alles seine Zielgruppe, aber ich bin da vielleicht nicht die richtige.
Ja, aber wenn sich die Kuh noch melken lässt, dann lässt sich die Kuh noch melken. Das ist, da ist noch Milch da.
Auf jeden Fall, es wurde im König der Löwen verwendet. Und jetzt kommt ein Punkt. Das Ganze geschah ohne die Einwilligung der Erben von Solomon Linder. 1991 sprach dann ein amerikanisches Schiedsgericht dem Komponisten Wise die Rechte an dem Lied »The Lion Sleeps Tonight« zu. Er hat damals argumentiert, dass das Lied durch den englischen Text ein völlig neues Lied geworden ist und er somit rechtmäßiger Autor sei. Allein Disney nimmt nach einer Analyse angeblich jährlich 15 Millionen US-Dollar ein. Es ist schon eine schier gigantische Summe. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Teil, denn du kannst dir vorstellen, die Erben waren vermutlich nicht so sonderlich begeistert davon, dass viele, viele Menschen wahnsinnig viel Geld machen, aber ihre Familie oder der Verwandte, der eben dieses Lied ursprünglich mal geschaffen hat, vollkommen verarmt gestorben ist und nicht mal ein Grabstein bezahlt werden konnte. Dementsprechend, durch die Unterstützung der südafrikanischen Regierung und der Plattenfirma verklagten die Erben von Linda Disney und zogen vor ein südafrikanisches Gericht, um die Lizenzgebühren für unerlaubte Nutzung von Lindas Komposition unter anderem für den Film und eben das Musical einzuklagen. Und im Dezember 2004 erhielten die Erben eine Entschädigung von, du darfst mal raten,
in Dollar?
Ja, Euro habe ich. Also ich habe eine Zahl in Rand und in Euro.
Ich vermute, es wird nicht viel sein. Also ich meine, Disney könnte es sich zwar leisten, aber ich würde mal sagen, keine Ahnung, vielleicht 10.000.
Nee, das war schon, also es sind 10 Millionen Rand, etwa 1,25 Millionen Euro. Aber wenn man überlegt, wie viel die damit einnehmen, ist das schon ein Bruchteil. Auf jeden Fall kam es dazu, weil das Gericht Disney angedroht hat, die Nutzungsrechte für ihre 240 registrierten Marken in Südafrika zu entziehen, wenn der Konzern die Entschädigung nicht zahlt.
Ja, unter Druck entstehen Diamanten. Also nein, aber das ist, also ich kann die Familie voll und ganz nachvollziehen, dass sie da auch einen Teil vom Kuchen haben möchte.
Ja.
Und deswegen kann ich den Schritt verstehen, dass Disney nur so wenig und auch nur unter Zwang gezahlt hat, ist halt Disney.
Ja, großer Konzern.
Also nichts
keep yours, gegen, what's yours.
Nichts gegen Disney. Ich mag viele Filme total gerne, aber es ist ein großer Konzern.
Naja, auf jeden Fall 2006 einigten sich die Erben mit dem Verlag Abbey Lane Music, ist inzwischen der Rechteinhaber von dem Mbube, über eine Zahlung von Lizenzgebühren für eine weltweite Nutzung seit 1987. Und dieses Geld fließt heute in eine Stiftung. Und den Prozess, von dem ich dir gerade erzählt habe, diesem südafrikanischen Prozess, der hat Justizgeschichte geschrieben und hat Maßstäbe gesetzt für eben Urheberrechte weltweit. So, ja, das war mein Thema diese Woche, Lutz. Und jetzt die Frage an dich, wie würdest du denn dieses Thema bewerten?
Auf einer Skala von 0 bis 5 Schillingen, damit der gute Mann noch was verdient, würde ich dem Ganzen 4 Schillinge geben oder 4,5 sogar, weil ich finde, es ist einfach was typisch Afrikanisches und ich finde, das hört man dem Original auch an. Es ist so das, was man sich unter, klischeehaft natürlich, unter Afrika vorstellt. Das passt da auch irgendwie dazu. Mhm. Also auch dieses kunterbunte Durcheinander gefällt mir sehr gut.
Ja, sehr schön. Das freut mich.
Ich fand es total spannend, auch unter dem Aspekt, weil einfach ja, diese Trennung Schwarz-Weiß, Apartheid und so weiter und so fort immer noch teilweise ein Thema ist, Rassismus ja sowieso. Und dass es einfach auch ein Musikstück ist, was einfach von weiter weg kommt. So wie letzte Woche ja auch.
Stimmt, ja.
Genau, haben wir wieder was, diese Folge, was weiter weg kommt, was ich total schön finde und total faszinierend.
Aber interessant auch, die südafrikanische Variante hast du natürlich nicht gekannt vorher, sondern nur die europäisch-verwestlichete Variante.
Genau, natürlich. Ja. Und das ist total cool, mal zu wissen, okay, das hat mal ein Dude aus einem Stamm gesungen. Mega, mega, mega spannend.
Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns für das Thema ein Feedback schickt. Oder dürft ihr natürlich auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle machen, auf Twitter. Unter anderem, wenn ihr den Hashtag Leadzeit hernehmt, werdet ihr auch bei unserer Webseite mit eingeblendet. Und wir sehen euch dann auch wunderbar. Ja, das war unsere Episode heute. Und
wir hören uns beim nächsten Mal.
Richtig, bis in 2 Wochen.
Juhu.